Hallo David.
Hallo Robert. Na, du
Na?
Alter, was sagt man jetzt?
Na, du Alter. Bin jetzt
du
ein Alter.
Du Alter. Stimmt, jetzt bist du offiziell alt.
Du, ich habe beschlossen, ich könnte jetzt eine neue Rubrik einfügen, die gar nichts mit Film zu tun hat.
Nämlich?
Ich kann jetzt immer jede Folge einen Dad-Joke am Anfang machen.
Mach mal einen. Hast du einen?
Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölvis.
Zwölvis. Krass. Okay, der ist ja gar nicht witzig. Ja, bitte, unbedingt.
Was macht ein Sicherheitsbeauftragter in einer Nudelfabrik?
Keine Ahnung.
Der passt da auf.
Der passt da auf. Okay. Ja gut, also für die Leute, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben, einige werden es nicht gehört haben. Letzte Woche war gar nicht Robert dabei, das war meine Frau. Mit der habe ich schön abgehatet. Die Heinz haben sich unter anderem über einen der Oscar-Favoriten gestürzt. Und Heretic haben wir besprochen, da sind wir so ein bisschen auseinandergegangen. Bin sehr gespannt, wie du Emilia Perez finden wirst. Aber auch Heretic und so, die Sachen, die du jetzt nicht gesehen hast.
Für beides gibt es Premieren in Berlin, ne? Für beides gibt es Premiere, habe ich gesehen. Weiß nicht, ob ich hingehe. Nosferatu hat auch eine Weltpremiere in Berlin.
Da haben jetzt ja ganz viele unserer Kollegen den schon gesehen, weil der wurde schon gezeigt. Und
ja, ich verstehe mal nicht dieses, wir zeigen es euch im Oktober, aber Embargo ist bis 5. Januar gefühlt so. Das ist so, hä? Wir können zum Beispiel auch Criminal Squad 2 aktuell gucken, aber kriegen auch ein Embargo bis 10. Januar, glaube ich.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen witzlos, wenn du dann 2 Monate lang dir merken musst, was du da gesehen hast.
Vorgestern lief Bird, der neue Film von Andrea Arnold mit Barry Keoghan. Der kommt Ende Februar. Also bis Ende Februar soll man sich dann merken. Aber ich will noch ganz kurz mal von dir wissen. A, wie ist es denn? Ich glaube, du hast noch nie 2 Wochen kein Video gemacht. Das würde mich mal interessieren. Und B, generell, also jetzt hast du ja auch nicht wirklich was gucken können. Wie hat sich das angefühlt, so ganz raus zu sein?
Also, erstens, mir war das tatsächlich komplett egal.
Ja?
Guck mal, ich sag mal so kurz dazu, ich habe das alles auch mit Gina abgesprochen, ob ich darüber was sagen kann. Auf der einen Seite, das hat mir erzählt, wir sind jetzt Eltern und das sind natürlich viele tolle und auch anstrengende Herausforderungen und ich finde, wir finden da ganz gut rein. Aber wir uns war leider nicht das Glück vergönnt, wie das viele immer gerne auch beschreiben, diesen wundervollen Weg in das neue Leben zu haben. Denn wir hatten eine sehr dramatische Geburt mit sehr vielen Zwischenfällen bis hin dann so zu Sturzgeburt und Wehenstürmen und ohne Schmerzmittel letztendlich mit Saugglocke und einem Notkaiserschnitt-Team, was dann notfalls bereitstand. Und sehr erfahrene Leute, die dann alle hektisch wurden. Das war sehr unangenehm und das Kind musste dann auch auf eine Intensivstation am Ende. Alles jetzt gut zum Zeitpunkt, wo wir sitzen. Alles hat gut zusammengefunden. Aber wir hatten einen sehr dramatischen und auch nicht wirklich schönen Einstand in diese Zeit. Und das erklärt auch so ein bisschen, weil da ganz viele Dinge durcheinander gelaufen sind und auch sehr viele Sachen, die wir auch so ein bisschen für uns aufarbeiten müssen, wo schon so ein paar Wunden auch entstanden sind, merkte ich schnell, die Arbeit ist ganz schnell extrem nachrangig geworden. Mhm. Und deswegen hat mich das die 2 Wochen so gar nicht gekratzt tatsächlich. Also es war für mich überhaupt gar kein Problem. Hat Gina tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Und wir waren ja gestern zusammen das erste Mal wieder im Kino zu Gladiator 2. Also du und ich haben den Film geschaut. Und da merkte ich jetzt aber, weil ich die Woche auch über Pinguin gedreht habe, dass es schön ist, wenn sich so beides zusammenfügt. So dieses Neue, mit ganz vielen neuen Eindrücken verbundene und auch vielleicht nochmal anders sinnstiftende. Und gleichzeitig aber das Leben, was ich so kenne, was ich auch schätze und die Arbeit, die ich liebe und die Leute, die dazugehören. Und jetzt entsteht es ist gerade eine wirklich schöne, heilsame Zeit, wo alles mal so ein bisschen entschleunigt, wo nicht noch jeden Tag ein Arzttermin und so ansteht, um alles zu checken, ob alles gut ist. Und kurzum, es hat mir gar nicht gefehlt, aber würde ich jetzt nach diesen 2 Wochen noch so 2 Wochen dranhängen, was ich auch eigentlich tun könnte, aber irgendwie nicht so richtig gespürt habe, dann würde ich es wahrscheinlich vermissen. Und das zeigt mir aber auch jedes Mal, dass es wirklich ein Beruf ist, den ich gerne mache. Weil man fragt sich das manchmal, das kennst du, glaube ich, auch, so in diesem Jahresrhythmus, wenn sich die Dinge wiederholen und dann prasselt alles auf einen hinein und dann hast du noch hier und das und Kooperationen hier und dort, dass man sich manchmal so fragt, boah, ist man in dieser Alltagsmühle so ein bisschen gefangen? Aber mit ein bisschen Abstand stelle ich immer wieder fest, dass ich echt dankbar bin, diesen Beruf zu machen und dass ich mich da immer wieder auch sehr geborgen fühle. Deswegen, nö, ich freue mich, dass wir jetzt hier beide schon wieder reden können und ich sagen kann am Anfang, hallo David.
Das freut mich ehrlich gesagt auch, ja. Die Leute hatten letzte Woche gesagt, dass sie das zwar schön fanden, auch mal mit Ersatz, aber so schön ich das auch fand, man merkt halt auch direkt, es fehlt mir dann auch einfach mein Gesprächspartner. Umso schöner, dass wir heute über einen der Filme sprechen können, die wir jetzt das ganze Jahr über immer wieder im Blick hatten. Gladiator 2 ist endlich raus. Dafür hast du das Haus extra verlassen und da werden wir euch gleich klären, ob sich das gelohnt hat. Vorher sage ich jetzt einfach mal endlich wieder herzlich willkommen Zu zwei.
Wie Pech und Schwafel. Gladiator 2. Tja, wollen wir damit direkt anfangen?
Würde ich sagen, ja. Ich habe gestern gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, wie du den fandest. Du hast ganz kurz so ein bisschen abgenickt, aber das war's dann auch.
Ich sag mal so, Gladiator 2, und das spoilere ich euch nichts, fängt an mit einer, wie ich finde, ganz netten Sequenz, während die Credits laufen, in so einem eigenen Animationsstil, was der erste Teil war. Und das mündet dann zusammen mit der Musik aus Gladiator 1 in den Schriftzug Gladiator, und das I wird so aufgezehrt zu einem römisch 2. Das fand ich die kreativste Leistung des Films.
Ich hatte ein Interview mit Ridley Scott gelesen. Er hatte wohl diese Anfangscredits geschnitten und er wollte unbedingt am Anfang die Credits haben und dachte dann so, oh nee, das ist jetzt halt hier 2:30 Schwarzbildschirm. Also hat er den Typen angerufen, an den er sich noch erinnert hat. Irgendein italienischer Künstler hat nämlich vor vielen Jahren mal dieses Scott-Free-Logo mit diesem Mann, der so lang läuft und dann verwandelt er sich so ein Adler oder so.
Vogel.
Ja. Genau, und daraus wird dann das Logo Scott-Free, was ja seine eigene Produktionsfirma ist. Und den hat er angerufen und hat gesagt, sag mal, lebst du noch? Und der hat ihm dann jetzt dieses Intro gezeichnet, weil hätte man das nicht gewusst, könnte man, glaube ich, meinen, dass das KI ist. Weil das sieht ein bisschen so aus. Nee,
tatsächlich,
ne?
Hat mich das genau an den Vogel erinnert.
Ah,
ich dachte
okay, schon
so, ah, das kenne ich genau von der Produktionsfirma. Und dachte, ah, okay, gut, dass du es erzählst, weil ich habe das nicht recherchiert. Super spannender Fun-Fact an der Seite.
Ja. Und da dachte ich aber genau wie du so, oh, startet gut, hat eine gute Stimmung. Das Einzige, was in dem Moment nicht passt, ist die Musik. Die ist nämlich nicht mehr von Hans Zimmer, sondern von Harry Gregson Williams, der ja aus diesem Stall von Hans Zimmer kommt. Der hat ja da so ein riesiges Gebäude, wo er seine ganzen Protégés großgezogen hat. Harry Gregson Williams ist einer davon und der reicht nie, also nicht in einer Sekunde an diesen Soundtrack ran. Immer nur dann, wenn er die Original-Themes von Hans Zimmer wiederholt.
Da bedient er sich vor allem das ganz Ikonische, wo ich immer sage, wenn meine Beerdigung ist, dann muss dieser Song gespielt werden, wo diese Frau das Solo auch drauf singt. Das finde ich super schön. Ey, was soll man sagen? Ridley Scott, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, vielleicht merkt man manchmal, dass jemand in die Jahre kommt. Das, was er im ersten Teil erzählt, nämlich die Geschichte eines Mannes, der ein Tribun oder General ist, der ausgestoßen wird, als Gefangener verkauft wird und vom Sklaven zum Gladiator wird mit großem Einfluss. Dafür braucht er jetzt statt einer Figur zwei. Nämlich einmal derjenige, der ein Tribun ist, ein General, und dann noch den Ausgestoßenen separat, der verhandelt wird und dann zum Gladiator wird. Und ja, das zeigt schon so ein bisschen, dass wenn du die Last, die vorher einer wuppen konnte, auf zwei Schultern verteilen musst, sich das vielleicht auch konsequent durch den Film zieht. Das ist ein Film, der A, wenn man die Trailer gesehen hat, finde ich, alles, was ein bisschen spektakulär sein könnte, vorwegnimmt. Der, ich finde, in manchen Momenten wirklich schlimm aussieht, was die Effekte angeht. Es gibt diese Pavian-Szene im Trailer, wo man noch vermuten konnte, die ist vielleicht nicht ganz fertig. Die finde ich so gar nicht gelungen. Und ich finde auch die Wahl, vor allem der Schauspieler und der Rollen, irgendwie ungünstig. Pedro Pascal und Paul Mescal sind wunderbare, beziehungsweise vor allem Paul Mescal ist ein wunderbarer Charakterdarsteller, wenn es darum geht, dir sehr tiefgehende Emotionen zu verkaufen, eine innere Zerrissenheit. Aber den Helden, den sehe ich da nicht. Ne? Ich sehe da keinen Maximus, der sich in der Arena umdreht, seinen Helm abnimmt und sagt, ich bin der Mann einer ermordeten Frau, Vater eines ermordeten Sohnes und ich werde mich dafür rächen in diesem oder im nächsten Leben. Und dann hangelt sich Ridley Scott in Teil 2 an seiner eigenen Geschichte rund um Kaiser Marcus Aurelius und einem anderen Traum von Rom entlang, während er zwei absolut overactende Kaiser erzählt, die im Grunde so unsympathisch sind, dass man sich fragt, okay, warum können die überhaupt an der Macht bleiben? Und dann ist da mittendrin Denzel Washington, der, finde ich, überhaupt nicht gut ist, aber der aufgrund dessen, dass er so eine Strahlkraft hat, viel mehr Raum einnimmt, als er einnehmen sollte. Und dann geht's im Grunde die ganze Zeit irgendwie Arenakampf nach Arenakampf, alles nicht sonderlich spektakulär. Ich finde, diesem Film fehlt der gewisse, Pathos, das Heroische, was in dem ersten Teil zu sehen war und auch diese wahnsinnige Erfahrung der Hauptfigur. Weißt du noch, als Russell Crowe nach dieser Schlacht in Gladiator in diesen Hinterhalt gerät und umgebracht werden soll und einfach nur zu diesem Typen sagt, bei Frost bleibt die Klinge manchmal stecken. Ein einfacher Satz, der im Grunde ausdrückt, dass mit diesem Menschen nicht zu spaßen ist, weil der sehr viel gesehen hat im Leben. Und ja, ja. In Gladiator 2 gibt es nicht einen dieser Sätze oder Momente, die mehr erzählen wollen. Nee. Und er will immer nur versuchen, irgendwie noch in diese Fußstapfen reinzupassen. Ich finde den maximal okay, aber ich finde den, und das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht deutlich besser als Those About to Die. die Roland Emmerich Serie auf Amazon Prime Video, die ich aber besser fand als du, muss ich auch dazu sagen.
Ja, ja, ja.
Weil du kannst ganze Szenen darüber legen. Dieses geflutete Kolosseum, was wir im Trailer sehen, was hier mit Haien bestückt ist, hattest du in der Serie mit Krokodilen. Und da gab es einiges, was sich da wirklich immer wiederkehrend findet. Und das ist das Erste, was ich dachte bei dem Film. Der wollte sich überhaupt nicht bei mir verfangen. Und das hat beim ersten total funktioniert. Das ist für mich einmal noch einer meiner Lieblings bestimmt 20 Filme aller Zeiten, Gladiator 1.
Ja, er verfängt sich auch deswegen nicht, weil er so ein paar Kardinalsfehler macht. Also auf der einen Seite ist er halt einfach eine zu große Kopie. Ich habe häufig gemerkt, dass wenn die Figuren immer wieder dasselbe sagen, ja, so Stärke und Ehre und die Sätze aus dem Vorgänger und dann aber eben währenddessen alle Mechanismen des Vorgängers abgespult werden, der Militärtyp, der zum Sklaven wird, der dann zum Gladiator wird, der sich erst in den Provinzen bewährt, der dann auf so einen Proximo-ähnlichen Charakter trifft, mit dem er dann nach Rom geht, wo dann ein Imperator ist, der in diesem Fall zwei Imperatoren ist. Das ist dann schon die größte Neuerung. Aber bis dahin ist es eine Carbon Copy, wirklich. Sogar bis zu diesem Punkt, dass er auf seinen großen Gegner trifft im Kolosseum, sieht man ja unter anderem schon im Trailer. Das andere ist, dass das Drehbuch sich viele Patzer erlaubt. Was du gerade meintest, so ist dieses, dass du dich gefragt hast, wie können denn die Imperatoren überhaupt an der Macht geblieben sein? Ich habe mich so vieles andere gefragt. Es gibt zum Beispiel eine Szene am Anfang, ich finde, vieles wird so auch im Schnelldurchlauf gezeigt, obwohl dieser Film sich sehr viel länger anfühlt als der Vorgänger. Es gibt dann diesen ersten Auftritt im Kolosseum gegen die Affen und danach gibt es dann schon wieder direkt eine Szene, oder ich glaube, es war sogar in diesem Moment, wo Paul Mescals Figur den anderen Gladiatoren, zu denen er zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Bindung hat und auch keine haben wird, weil es anders als im ersten Gladiator, wo er ja auch Sidekicks in diesen Gladiatorhaufen hatte mit unter anderem Ralf Möller oder Jimon Hunschuh, die fehlen dieses Mal und dann ruft er denen aber zu, bleib zusammen, komm zu mir. Und ich dachte so, auf welcher Basis? Also im Vorgänger war immer klar, dass Maximus, das wurde dir als Zuschauer gezeigt, dass er ein erfolgreicher Tribun ist, der viele Schlachten geschlagen hat und der von seinen Gefolgsleuten verehrt wird. Und als er dann bei den Gladiatoren ankommt, begrüßen die ihn schon so, oh Spanier, warst du wirklich mal Tribun? Ja, ja. Und weil er ja auch dieses Zeichen der Fremdenlegion oder so an der Schulter hat, der römischen Legion. Und hier gibt es diesen Moment aber nicht. Weder für den Zuschauer noch für seine Partner im Film. Und ich dachte, woher nimmt sich der Film das Recht, diese Bilder dann einfach zu kopieren? An anderer Stelle kopiert Ridley Scott dann wirklich also Bilder, ne? Wenn das erste Mal der Wagen mit den Gladiatoren in den Provinzen ankommt und dann die Bürger, die da rumstehen, das mit so Äpfeln bewerfen und dann schneidet er in den Wagen, wo sie kurz miteinander reden. Das ist eine Szene, die ist 1:1 übernommen worden, wo ich dachte, da hätten sie auch mit einer KI oder mit CGI einfach das Gesicht von Russell Crowe mit dem von Paul Mescal ersetzen können. Und es würde nicht auffallen. Also es wirkt zum Teil wirklich so nah dran, dass ich komplett raus war. Und irgendwann merkte ich dann, dass der Film dann ab der Hälfte ungefähr auch einen Switch macht und genau die Elemente mit einbringt, die der erste Film zum Teil anspricht oder nicht umsetzen konnte. Da war es ja so, dass Oliver Reed vor dem Ende der Dreharbeiten gestorben ist. Und du erinnerst dich ja, da war es ja unter anderem so, dass einer der Pläne gewesen ist, dass Maximus vor den Toren Roms noch seine Armada, seine Gefolgsleute hat, mit denen er dann Rom stürmen will. Genau das wird jetzt wieder aufgegriffen und ich denke so, okay, krass, das ist ja von vorne bis hinten ein einziges Déjà-vu mit vielen Einstellungen, die ich so im Vorgänger schon mal gesehen habe. Das war im Trailer ja schon zu erahnen, aber im Trailer habe ich noch nicht kommen sehen, dass der Film wirklich, also im Grunde nichts hat, wo er mit überzeugen kann. Paul Mescal, der funktionierte für mich eben auch nicht, der ist kein Russell Crowe. Der einzige, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann, ist Denzel Washington, der hier den Proximo-ähnlichen Charakter spielt, der dann noch ein bisschen weiter ausgearbeitet wird als Proximo-Vorgänger. Aber auch was mit dem dann am Ende gemacht wird, ich fand, das ganze Ende wird völlig abstrus. Da hat mich der Film dann einfach komplett verlassen. Vorher hat er mich nur gelangweilt, da hat er mich genervt und deswegen ist das hier für mich einer, der ist echt einer der schlechtesten Ridley Scott-Filme. Und ich hatte jetzt in den Kommentaren viele, die mir geschrieben haben, oh, Ridley Scott ist mittlerweile eine Warnung auf dem Plakat. Du hast es ja auch gerade eben was sehr Ähnliches gesagt, dass man sich vielleicht nicht mehr unbedingt auf ihn verlassen kann. Ich sehe das ja gar nicht so. Napoleon war vielleicht nicht so stark, aber davor House of Gucci und The Last Duel, die beide, glaube ich, gefloppt sind relativ, zumindest The Last Duel war ja ein Mega-Flop, sind echt hervorragend, beide. Der ist zwar immer so ein bisschen Hit or Miss, aber eigentlich ist das ein hervorragender Regisseur. Und ich habe jetzt gerade, mache ich bei mir ein Ranking zu allen Ridley Scott-Filmen, habe mir alle seiner 30 Filme oder 29 sind es angeguckt. Und da merke ich immer wieder, dass der Mann einfach auch ein tolles Auge für Bilder hat. vor allen Dingen so für, ich glaube, man nennt es Mise en Scène, so wie die Szenen gestaltet sind. Ne, wenn im Vordergrund eine Figur steht, dann ist die meistens so im goldenen Schnitt und im Hintergrund passiert immer irgendwas. Dann geht da ein Schafshirte mit seiner Schafsherde durch, die immer genau in dem Moment so läuft, wo man denkt, so als wie in einem Werbespot. Ich hatte jetzt seinen allerersten Film, Die Duellisten, mir angeguckt von 1977. Und da gibt es am Ende ein Bild, wo ich dachte, da müssen die Tage gewartet haben, um das zu erzeugen. Und dann haben sich alle abgeklatscht, als das so fertig war. Und das ist aber die Meile, die Ridley Scott gegangen ist mal. Aber je digitaler das Filme machen wird und je größer die Budgets werden, Gladiator soll ja auch wieder ein endlos großes Budget gehabt haben, je mehr verliert sich das auch, weil er diese Gigaschlachten präsentiert, wo er entweder, wie gesagt, jetzt Bilder produziert, ne, er fährt mit der Kamera wieder am Kolosseum hoch, wo ich denke, ja, das habe ich doch alles schon mal so gesehen im ersten Teil. Aber da war es so, dass ich in die Augen von Russell Crowe gucken konnte, der schaute hoch zum Kolosseum und sagt, boah, hast du sowas schon mal gesehen? Dieser Moment kommt hier nicht nochmal auf, weil Paul Mescal alles immer so weglächelt, als hätte er sich vorher einen Joint reingezogen und wäre eher so, ja, so semi-beteiligt am Set gewesen. Also für mich funktioniert da leider gar nichts. Deswegen, das hier ist einfach in allen Belangen schlechter als Gladiator 1.
Vor allem, wenn man sich mal überlegt, dass er jetzt 24 Jahre dazwischen liegen und man selber auch um die Bedeutung des ersten Teils ja weiß. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, die einzelnen Kampfsequenzen sind in Napoleon deutlich besser. Die sind wuchtiger, die sind physischer. Die Eröffnungssequenz aus dem ersten Gladiator ist immer noch eine meiner Lieblingssequenzen, wo sie quasi gegen die Wilden da kämpfen, dieses verschneite, kalte. Und wer auch als Tribun erstmal seine Leute abgeht, um noch eine Rede zu schwingen. Und ich glaube, hier fällt ja auch dieser Satz, unserer Taten wird man sich in der Ewigkeit erinnern. Mhm. Ne? Also er zitiert sich hier so oft lang, sodass er richtig hilflos wirkt, wenn er sich nicht selbst irgendwie referieren kann.
Ich verstehe vor allen Dingen nicht, was der Gedanke war. Also nach 24 Jahren zurückzukommen, dann in Interviews zu sagen, endlich hatte ich ein Drehbuch, bei dem ich dachte, ja, das will ich verfilmen. Ich weiß gar nicht, wo bei ihm das Klick gemacht hat beim Drehbuchleseprozess, weil das ist ja wirklich einfach nur noch dasselbe. Und jetzt hat er schon angekündigt, dass er schon eine Idee für den dritten Teil hat. Was macht er dann? Der Sohn von Lucius, übrigens, das ist ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, den habe ich auch in anderen Kritiken wenig gelesen. Der Film fängt ja dann an, ein Geheimnis um Paul Mescals Namen und seine Figur zu machen, wo Connie Nielsen sich dann so durchrät, wer er denn sein könnte. Ich dachte, das gesamte Marketing hat das doch schon verraten. In den Trailern wird es sehr klar angedeutet. Vorher, die Presse hat das schon mehrfach berichtet. Es ist doch eigentlich klar gewesen, wer seine Figur ist, oder?
Also sehr früh ist das durchgestochen worden und er ist auch überall genau so benannt auf den Websites. Also ich finde davon auch nichts überraschend. Weiß ich nicht, was das soll. Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, Gladiator passt nicht in die Sandalen des ersten Teils. Bei weitem nicht.
Nee, leider nicht. Mann, das ist echt schade. Jetzt macht als nächstes Ridley Scott ein Bee Gees-Biopic. Was sagst du zu den Bee Gees?
Weiß ich nicht. Muss ich jetzt dazu eine Meinung haben?
Nee, aber ich bin gespannt, weil er noch nie ein Biopic gemacht hat. Und die
Bee Gees. Wieso musikalische Biopics sind? Ich meine, wir kriegen ja Bob Dylan, wir kriegen hier The Boss, Bruce Springsteen.
Den kriegen wir?
Und Jeremy Allen White, ja. Also wusste ich gar nicht. Timothy Chalamet wird Bob Dylan und Jeremy Allen White aus The Bear wird Bruce Springsteen. Und wir kriegen ja noch immer diesen Michael Jackson-Film, ne?
Ja.
Und das ist ja wirklich ein Genre, das seit Bohemian Rhapsody so richtig steil geht. Und du hattest ja selbst gesagt, ich habe Anfang des Jahres, dass Bob Marley ja einer der Top 10 Filme letztes Jahr war.
Den habe ich mir bei uns auf dem Flieger angeschaut.
Ah, wie fandest du den?
Also erstmal ohne Untertitel ist der nicht zu verstehen, weil die wirklich in dieser Rastafari-Sprache...
Also wenn du über diese Religion gar nichts weißt, bist du vollkommen lost, finde ich, was so Rasta ist.
Ja.
Und wenn du über die jamaikanische politischen Umstände, ich glaube in den 70er Jahren, nichts weißt, bist du das zweite Mal lost.
Ja.
Und das dritte Mal bist du lost, wenn du feststellst, dass Bob Marley ganz schön glorifiziert wird, aber dass er auch Frauen geschlagen hat und wie viele Affären der hat und wie viele Kinder von wie vielen Frauen. Also bist du auf diese Szene in Paris in dem Film, wo er mal angezählt wird, ist das ein ganz schön glorifizierender Film für jemanden, der eine große Kehrseite als Macho mit sich bringt.
Ich fand ihn tatsächlich auch nicht so dolle, aber welchen ich mir auch angeschaut habe, bei dem ich auch überrascht war, dass der auf dem Flieger lief, war Schock mit Dennis Moschito. Den hattest du mir empfohlen und dachte ich so, und gibt es diese diese eine Szene, die du mal beschrieben hast.
Diese sehr, warte, was ist die sehr dreckige Nummer mit dem Arzt, ne?
Genau,
der in der Gangsterwelt abtaucht. Und die sehr dreckige Szene war, glaube ich, am Waschbecken,
genau,
oder?
Wo er am Waschbecken steht und mit seinem Daumen. Da habe ich tatsächlich überlegt, so muss ich den Bildschirm verdecken? Weil also jeder kann ja jedem darauf gucken. Das fand ich echt ein bisschen heftig. Ja, aber der hat mir richtig gut gefallen. Das ist für mich der beste deutsche Film des Jahres. Letzte Woche warst du nicht da. Hagen fand ich auch richtig gut. Also es gab jetzt so ein paar Überraschungen, aber ich habe auch Sterben immer noch nicht gesehen. Den muss ich noch nachholen fürs Ende des Jahres, weil die Kollegen haben dem 10 von 10 Sternen gegeben, unter anderem bei
Filmstarts.
Welche
Kollegen?
Filmstarts.
Achso, Filmstarts. Ja. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da so aus Deutschland kommt. Wir haben heute Pinguin zu Ende. Nee, haben wir das zu Ende geschaut?
Nee, ich bin bei Folge 3 hängen geblieben, weil die hat mich so angeödet, dass ich ausgestiegen bin.
Ja, ich verstehe das ein Stück weit. Mich hat sie dann auch anders erwischt, als ich dachte, die Serie. Ich weiß nicht, wir haben aber über die erste Folge, glaube ich, geredet. Und meine Erwartungshaltung war nach der sehr starken ersten Folge, ich kriege jetzt hier so eine richtige Gangster-Mafia-Nummer in Gotham, die mir erzählt wird. Stattdessen weicht diese Serie aber eher auf so Psychogramme aus und schnappt sich immer wieder eine der Figuren und reist dann in die Vergangenheit und erzählt dann im Grunde, wer ist denn eine Sophia Falcone, wer ist denn dieser Victor, seine Geschichte und vor allem, wie ist denn der Pinguin geworden in der Verbindung mit seiner Mutter? Wird sehr viel Raum für diese Mutter-Sohn-Verbindung aufgemacht. Und da wird die Serie sehr, geht Richtung Drama, Psychodrama und das habe ich nicht unbedingt gewollt, aber da muss ich für mich sagen, als ich es akzeptiert habe, ist sie gut gemacht. Ja,
die
da finde ich dann,
sehr
dass sie
gemacht.
Dann schon so in ihrer Welt auch Geschichten erzählt und auch den Pinguin anders erzählt, als ich eigentlich seinen Werdegang im Kopf habe. So wirst du gar nicht dann gekommen sein. Wie zum Beispiel das Zusammenleben mit, hast du das gesehen, mit seinen Brüdern war?
Ich bin jetzt bei der Folge, wo es über Sophia in Arkham erzählt wird. Ich habe gestern mit Yves viel darüber gesprochen, der mir so ein bisschen auch nochmal Details erklärt hat und mit dem ich noch so ein bisschen in Zwiespalt geraten bin, gerade wo es darum geht, weil ich meinte, dass ich ein großes Problem damit habe, dass Oswald oder Oscorp, so wie er hier heißt, der ist als Hauptcharakter halt gar nicht zu gebrauchen, weil er halt wirklich ein krasses Arschloch ist. Entweder er biedert sich an, ist so richtiger, schmieriger Wurm, der sich so reinwieselt in diese Machtstrukturen. Er will unbedingt Boss werden. Oder er macht Dinge, die wirklich zutiefst bösartig sind.
Aber ist nicht dieses Gangster-Mafia-Genre das einzige Genre, was das verzeiht? Ich meine, fast jeder Gangsterfilm hat einen Arschloch als Hauptfigur. Du kannst dir Goodfellas nehmen, da kannst du vor allem Scarface nehmen.
Ja, aber die glorifizieren das ja auf eine gewisse Art. Und das macht diese Serie nicht. Und mit Yves habe ich genau darüber gesprochen. Der meinte, dass das für ihn die große Stärke der Serie ist. Dass eben halt auch ein Charakter ist, der ist ja nun mal böse. Und es ist häufig ein Fake-Out, wenn Geschichten über böse Charaktere, nehmen wir zum Beispiel mal Black Adam, angekündigt werden und dann sind die eigentlich gut, aber weil sie eine dunkle Rüstung anhaben, sind sie böse. So. Und das funktioniert halt in der Regel nicht. Und hier folgt man mal einem Guten, aber ich merke dann schon so, dass ich fand ihn richtig verachtenswert in vielen Momenten. Gerade bei so Figuren wie der Vic, der ist ja dieser moralische Gegenpart, auf den man sich dann irgendwann beziehen möchte. Und zudem ist er so scheiße, dass ich immer dachte, oh, ich hasse den Pinguin richtig so ein bisschen. Und das sollte eigentlich nicht passieren bei so einer Serie. Vielleicht ist es aber genau das, was passieren muss.
Ja, vor allem, sie bleibt auch sehr konsequent. Also ich finde, zu dem Punkt, wo du gekommen bist, ist er noch nicht so bösartig, wie man ihn am Ende der Staffel empfinden wird.
Ja, hatte Yves auch schon gesagt. Ja. Ich werde mir die auch noch zu Ende angucken. Ich hatte gemerkt, dass so gerade in der dritten Folge ist es mir ein bisschen zu viel Gelaber und zu wenig Machen. Weil ich dann auch dachte so, oh, wie lange, also ne, genau wie du hatte ich so dieses Gefühl, das ist jetzt so eine Goodfellas-Nummer oder Sopranos, wo die dann halt so Mafia-Scheiß machen und durch diesen Mafia-Scheiß wird er dann langsam zu diesem Oberboss, den man aus den Batman-Comics oder Filmen, Serien kennt. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Es springt dann immer wieder, es gibt ja mindestens 2 Folgen, die komplett zurückspringen, wo nur Flashbacks gezeigt werden und in denen eigentlich wenig mit diesen Mafia-Strukturen passiert und darauf muss man sich einlassen können, aber es ist toll gemacht. Also ich war auch überrascht, es gibt in einer Folge gibt es diese Explosion von The Batman am Anfang, wo dieser Damm oder diese Stadtmauer einbricht und das Wasser in die Straßen bricht. Der wird nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt und technisch so toll und vor allen Dingen auch so interessant inszeniert, dass sie mich richtig mitgenommen hat. Und ich dachte so, oh, das hätte ich nicht gedacht von so einer Serie.
Da hätte Ridley Scott mal fragen können, wie sie das gemacht haben.
Mhm, hätte er mal machen können, bei der Effektabteilung zumindest mal anfragen können. Aber die sind ja sowieso gefühlt alle überfordert. Also ich bin nicht so ganz drin, aber vielleicht passiert das noch. Eve meinte, halte durch. Spätestens ab der 4., 5. Folge wird die Serie immer besser. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst.
Ja, hinten raus. Also das war auch so der Zeitpunkt, wo ich das so ein bisschen für mich zulassen musste. Und da geht's dann auch wieder richtig tief rein. Also ich fand die ziemlich gut. Nicht so sehr wie viele Leute, die mir geschrieben haben, beste Serie des Jahres. Ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich finde sie alle mal sehenswert. Vielleicht können wir nächste Woche, wenn du Lust hast, mal beide in The Day of the Jackal reinschauen. Weil die kriegt auch ziemlich gute Stimmen. Die Eddie Redmayne. Ich hatte die vor einer Weile schon mal erzählt. Weißt du noch?
Ja, nee, will ich nicht gucken. Ich mag okay. Eddie Redmayne nicht. Ich finde den Plot nicht gut. Und es gab neulich eine Premiere, zu der wir beide nicht eingeladen waren. Und deswegen
ich war eingeladen.
Okay. Dann noch ein Grund mehr, das nicht zu gucken. Nee, interessiert mich wirklich nicht, möchte ich nicht.
Okay, gut, ich schaue auf jeden Fall mal rein. Fiel mir bloß gerade auf, weil das da quasi so noch so ein Ding ist, was sehr viel gelobt wurde. Also, Pinguin-Leute, könnt ihr nämlich seit dieser Woche, um genau zu sein, seit Montag die erste Staffel komplett schauen auf Sky oder Wow. Da schaut doch gerne mal rein. Ich finde vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, wann hatten wir denn das letzte Mal, dass überhaupt eine böse Figur aus einer Welt von DC oder Marvel so porträtiert worden ist? So ein Porträt hat doch noch keiner bekommen, oder?
Oh Gott, da werden jetzt alle Fans wahrscheinlich sagen, doch, weißt du nicht mehr. Aber ich
finde. Also ich habe die Gotham-Serie nie gesehen. Kann sein, dass da viel drin ist.
Stimmt, ja.
Aber ansonsten.
Na gut, in der Gotham-Serie, da wird ja viel mit Figuren gemacht. Oder gibt es auch einen Oswald Cobblepot und da gibt es ja so einen Joker-Verschnitt. Aber ich habe immer nur ausschnittsweise gesehen oder diese Figuren, da weiß ich einfach zu wenig drüber. War Birds of Prey nicht sowas Ähnliches?
Ah ja, aber das ist ja wiederum, die ist ja nicht wirklich böse da. Sie ist ja der so sehr, sagen wir mal, sehr freiheitsliebend und selbstbestimmt. Ja. Das ist ja das, was im Fokus steht in Birds of Prey.
Aber wo wir gerade dabei sind, diese Woche war ja D23. Es gab neue Trailer, unter anderem zu Thunderbolts, was ja eigentlich der DC-Verschnitt vom Suicide Squad zu sein scheint.
Ich weiß andersrum. Nicht. Der Marvel-Verschnitt von Suicide Squad.
Stimmt, ist ja Marvel. Hast du den Trailer gesehen?
Ich hatte den ersten damals gesehen mit Red Guardian und hier, wie sie alle heißen. Den neuen noch nicht.
Der hier geht 3 Minuten 30, fühlt sich aber wie 6 Minuten 70 an.
Der erste Trailer war schon lang.
Zwei Szenen werden einfach komplett gezeigt, hatte ich das Gefühl. Ich finde, der hat durchaus was, gerade weil eben der Red Guardian beziehungsweise David Harbour, das funktioniert ganz gut. Aber irgendwie so diese Figurenriege besteht halt zu 80% aus Leuten, die keiner kennt. Ne? Also jetzt mal abgesehen von Florence Pugh und Sebastian Stan und eben David Harbour ist da ja keiner dabei, den man kennt. Mhm. Und auch die Figuren sind jetzt nicht besonders, sodass ich sage so, oh, Ghost. Oder also im Grunde sind das ja alles Figuren, die in vorherigen Marvel-Filmen schon mal besiegt worden sind. Ich glaube gerade Ghost und dann Taskmaster waren das ja zum Beispiel. Was mich aber besonders fasziniert, ist das Farbspektrum des Trailers. Ich glaube, das ist der grauste Film, den Marvel je gebracht hat. Der ist wirklich nur noch blau-grau. Jede einzelne Szene, alle Rüstungen, die diese Leute anhaben, sind irgendwo im schwarzen, gräulich-blauen Bereich. Und ich dachte so, das ist so krass. Es ist so schade, dass Marvel aus diesen fantasievollen Filmen völlig die Fantasie rauszieht. Ich finde, dass der Captain America Trailer noch mal ein bisschen besser aussieht in der Hinsicht, weil er eben farblich noch ein bisschen mehr Kontraste hat. Und der will ja auch schon in diese Richtung, ey, wir machen das Ganze jetzt sehr realistisch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Diese Woche sind schon wieder Neu- oder Nachdrehs für diesen Film angekündigt worden. Die haben ja letztes Jahr schon mal 6 Monate nachgedreht.
Ja, monatelang, ja.
Also das ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das noch irgendeine Szene aus dem Originaldreh zurückgeblieben ist in diesem
Aber
Film.
Aber das erklärt vielleicht, warum sie auch gar keine Story mehr irgendwie in dem neuen Trailer zeigen, weil es ist sehr militärisch, es ist Action, sie versuchen ein bisschen auf düster zu machen und packen die wuchtige Musik drunter, aber im Grunde ist es immer noch dieses, der Präsident der Vereinigten Staaten wurde versucht zu entführen und der Präsident der Vereinigten Staaten ist Red Hulk und der trifft auf Captain America, der nicht mehr Steve Rogers ist. Und das sind so die drei Dinge, die die ganze Zeit im Fokus stehen über die Geschichte, trauen sich entweder nichts zu sagen, weil es nichts zu erzählen gibt oder weil es irgendwelche krassen Sachen gibt, die man nicht wissen soll. Und ich weiß nicht so richtig, was ich mit diesem Film anfangen soll. Vor allem, weil uns, finde ich, mit Fantastic Four, aber auch dieser Robert Downey Jr. wird Dr. Doom Nummer eventuell wieder ein paar Hochphasen von Marvel ins Haus stehen. Aber ich werde mit Captain America von Anthony Mackie gespielt, einfach nicht warm. Ich fand jetzt The Falcon and the Winter Soldier okay, aber für mich bleibt das Steve Rogers in dieser MCU-Welt und ich kann den nicht so, ich will nicht sagen, nicht ernst nehmen, aber das ist es irgendwie für mich nicht. Für mich ist er nicht Captain America.
Ja, ich bin da bei dir. Also es ist nicht so, dass ich da überzeugt bin, aber ich glaube, dass dieser Trailer mir sagen möchte, es geht wieder in Richtung Winter Soldier und das ist einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Ich würde mir wünschen, dass das hier mal wieder einen, nicht unbedingt ein Spy-Thriller, so wie es der Vorgänger gewesen ist, aber so eine geerdete Action, halbwegs geerdet, hier springt ja trotzdem immer noch ein riesiger roter Hulk durch die Gegend, aber irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, da wird wieder Spannung vermittelt und so, das wäre mal nett, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Ich möchte dir nur kurz was erzählen. Ich habe eine Doku geguckt, die mir empfohlen wurde von Zuschauern, habe nämlich nichts davon mitbekommen, weil auf Disney Plus landen ständig irgendwelche Sachen, die immer so unter ferner liefen, als Content so verschwinden, weil Disney da nie so groß Werbung macht. Ne? Also so wie Netflix, wenn da ein neuer Film erscheint, dann gibt's da eine große Werbekampagne. Jetzt Red One von Amazon Prime ist es ja, läuft jetzt gerade ja im Kino, wird dann aber, glaube ich, in wenigen Wochen auch auf Amazon laufen und da bekommt
man... Der gar nicht dolle, so dolle gestartet ist hierzulande, ne?
Ne, überall nicht. Der ist tatsächlich jetzt nicht der allergrößte Hit, aber ja, letzte Woche hier ein Gespräch mit deiner Vertretung und die meinte noch so, dass, also Dwayne Johnson, der wird die Leute wieder reinrödeln lassen ins Kino.
Nein,
die Zeiten
nein.
sind vorbei.
Hat er doch bei Black Adam gezeigt, dass es nicht geht.
Ja, na ja, gut, da hätte man vielleicht noch argumentieren können, dass es so diese Comic-Figuren-Fatigue ist, die bei einem...
Du bist auch zu früh für den Weihnachtsfilm. Anfang November ist noch zu früh. Leute hatten gerade noch Halloween. Jetzt so langsam sind so Adventskalender das Thema, aber es muss da Dezember stehen, wenn du einen Weihnachtsfilm rausbringst, meiner Meinung nach.
Ist ja auch kein Weihnachtsfilm. Schau dir den mal an. Du wolltest mir den ja noch angucken. Du wirst merken...
Das Marketing ist zumindest Weihnachten.
Du wirst merken, dass sogar beim Kinderarzt sitzen und sich eine Erkältung einfangen mehr Weihnachtsfeeling auslöst als dieser Film.
Was ich gemacht habe.
Mhm, genau, was man auch so ein bisschen hört. Ich habe mir Music by John Williams angeguckt und da müsste es eigentlich
John
schon
Williams?
Klingeln. Okay, dann nicht. John Williams hat mal...
Ist der meist Oscar-nominierte noch lebende Mensch.
Hat,
nach Walt Disney.
Hat so Filmmusiken gemacht, vielleicht hast du schon mal gehört, Star Wars zum Beispiel.
Für mich Jurassic
also,
Park.
Also ich dachte,
Nein.
Diese Themen,
die Lieblingsmelodie von ihm.
Diese Themen, und das fand ich sehr echt interessant, wenn ich sowas mit Carly gucke, ist normalerweise so, dass meine Augen glühen, weil immer dann, wenn es um Filmhistorie geht, bin ich total dabei und Carly eher nicht so. Aber Carly konnte gar nicht so, weil es war auch schon spät und normalerweise schläft sie da ein, aber sie konnte gar nicht, weil diese Musik sie immer wieder aufgeweckt hat, weil die Doku macht das sehr clever. Sie ist gerade mit dem einen Thema durch, mit Star Wars zum Beispiel oder E.T. wird natürlich angesprochen, auch Indiana Jones. Da kommt dann eben schon wieder das nächste Ding. Und das ist das Krasse an John Williams, wenn man dann das auch nochmal so komprimiert in der Doku mitbekommt. Der hat halt irre viele Sachen gemacht, wo man denkt so, Alter, ich glaube, J.J. Abrams sagt es an einer Stelle der Doku mal, der hat einer dieser Themen oder dieser großen Soundtracks wäre für manch anderen Komponisten schon das Lebenswerk. Und der veröffentlicht Lebenswerk nach Lebenswerk nach Lebenswerk nach Lebenswerk.
Ist da diese Szene drin, wo man Spielberg und ihn zusammen sieht und er da redet als mit E.T.? Er sagt, oh, wir brauchen hier sowas und sie komponieren das da so live. Es gibt so eine super schöne Sequenz von den beiden, wo so ganz ikonische Momente entstehen aus E.T.?
Nee, es ist eher so, also es ist viel so, John Williams erzählt, wie er das geschrieben hat, was er sich dabei gedacht hat. Auch, was ich interessant fand zum Beispiel, dass Der Weiße Hai, da erzählt Spielberg, dass er den erst so mit Temp-Music unterlegt hat und das Ganze war so viel Musik und auch dieses klassische Spannungserregendes, das Orchester steigt an und dann kam John Williams und meinte, weiß ich nicht. Und hat dann da dieses auf dem Klavier gespielt und da meinte dann Steven Spielberg, weiß ich nicht. Und dann sind die beiden aber irgendwie zusammengefunden. Das fand ich irgendwie, es war schön, beides so zwei bisschen so Weirdos, so Nerds, die sich aber in ihrer Nerdigkeit insofern vertraut haben, dass sie wussten, der andere hat da vielleicht irgendwas. Und dann haben die genau durch diese Kollaboration so eine krasse Sache nach der anderen produziert miteinander. Es ist eine Doku, die nicht allzu sehr in die Tiefe geht. Genau da fehlt es so ein bisschen, obwohl sie 2 Stunden geht.
Ja, du kannst dich ja nur entscheiden, hangelst du dich am Lebenswerk entlang? Wenn das so groß ist, kannst du dich nicht lange aufhalten? Oder gehst du an bestimmte... jetzt eine blöde Frage. Ne? Schindlers Liste hat ja nicht gemacht. Ne?
Doch.
Ist auch schon das Liste
ja,
auch?
Okay. Und da geht es genau darum. Okay. Also was ich zum Beispiel interessant fand, war, dass der eine Jazz-Vergangenheit hatte. Der war ja vorher Jazz-Spieler. Und dass dann so Jazzmusiker gesagt haben, dass man in seiner Musik auch immer wieder Jazz-Einflüsse hört. Natürlich jetzt so vorwiegend in so Soundtracks wie Catch Me If You Can, der ja sehr jazzig klingt, aber auch in so anderen Sachen ist das immer wieder verbaut, wo man dann merkt so, ah, okay, krass, so ein Stück hätte man wahrscheinlich, also die Cantina-Musik zum Beispiel, ist Jazz. Und das hätte man wahrscheinlich nicht schreiben können mit so einem Hintergrund. Und diese Vielfalt, die der da auch aufs Tablett bringt, ne, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass er auch so ein richtiger Nerd ist, der da immer wieder auch erzählt, dass er jeden Tag ständig, also wenn er nicht Noten schreibt, dann komponiert er. Und wenn er nicht komponiert, dann schreibt er wieder Noten. Der hat wenig Zeit für andere Dinge, für normales Leben gehabt. Und das fand ich spannend. Ich muss sagen, das ist eine Doku, die, habe ich gerade gesagt, die in die Tiefe geht, die sich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu sehr darauf verlässt, dass diese Musikstücke hitten. Da wird nichts angesprochen, wo man jetzt sagen könnte, au, das ist mal eine Seite von John Williams, die hätte ich nicht erwartet. Vielleicht gibt es die auch einfach nicht, aber es wäre interessant gewesen, es zu versuchen. Und was auch noch interessant ist, dass schon so ein bisschen angesprochen wird, aber leider nicht vertieft, das hätte ich gern gehabt, dass diese alte klassische Filmmusik quasi tot ist. Dass wir heute nur noch mit Teppichen arbeiten, wo dann irgendwie Musik drunter liegt, die dann so irgendwie so ein bisschen Spannung, ein bisschen Tralala-Musik, wenn mal eine Komödie ist oder das immer gleiche. Wenn du zum Beispiel eine Romantic-Comedy hast, aber Themen für einzelne Figuren, die sich so durchziehen. John Williams sagt es an einer Stelle sehr schön, er meint so, ein richtig gutes Character-Theme sorgt dafür, dass du den Charakter auch dann im Kopf hast, wenn er gerade gar nicht auf dem Bildschirm ist. Das heißt, du kannst ein Character-Theme einspielen und weißt instinktiv, ah, in dieser Szene ist jetzt quasi der Geist von Luke Skywalker zu spüren oder Luke hat einen gewissen Einfluss darauf. Und so kannst du nicht nur die Emotionen des Publikums leiten, sondern du kannst eben auch mit ihrem Verständnis von den Figuren spielen. Und das machen diese ganzen Filme nicht mehr, weil es gibt ja gar keine Themes mehr. So, und das hat man gestern zum Beispiel in Gladiator wieder schön gesehen. Da wird das variiert, was Hans Zimmer schon mal gemacht hat, der ja nun auch nicht bekannt dafür ist, Themes zu schreiben, sondern er ist einer derjenigen, die mit Teppichen begonnen haben. Und das finde ich sehr schade, das spricht auch John Williams an, er spricht auch kurz mal KI an, aber auch nicht wirklich. Ist super interessant. Ich würde es gucken, wenn ihr ich wärt und deswegen macht das mal.
Wie heißt sie nochmal?
Music Doku? By John Williams auf Disney+.
Music by John Williams, ja, das ist, ich muss bei ihm auch immer dran denken, wie ich als Kind diese Magie gefühlt habe, wenn die Jungen bei E.T. auf einmal abheben mit den Fahrrädern, als sie gejagt werden. Und du konntest in der Musik, die das Ganze auch so elevated, richtig spüren, wie abgehoben, wie das Loslassen, die Freiheit. Ne?
Das ist für mich mal sein bester Soundtrack. Ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich Jurassic Park sagen. Hatte Carly auch.
Du, ist ja vollkommen okay. Ich finde immer sehr spannend bei ihm, dass Star Wars und Superman einfach die ersten 5 Sekunden komplett zu verwechseln sind.
Ja, ja. Ich finde bei ihm interessant, das mochte ich schon immer und das hat die Doku jetzt für mich noch mal ein bisschen vertieft, das wusste ich nämlich nicht. Was ich immer interessant fand, war, dass so Stücke, man möge sich mal bitte den Soundtrack von Saving Private Ryan anhören, der Moment, das Stück heißt Wade's Death, wo der Arzt stirbt. Das ist so fucking düster. Und es gibt noch ein anderes Stück, und zwar im Superman-Soundtrack vom ersten Superman. Und zwar, wo die Kamera auf Krypton das erste Mal zufliegt. Wie da die tiefen Bässe anklingen, denkst du auch so, oh, der hat was ganz Düsteres auch in seiner Seele. Und du erfährst hier in dieser Doku, dass kurz bevor seine Karriere richtig durchgestartet ist, also kurz bevor es losging mit Star Wars, ist seine Frau gestorben. Und diesen Tod hat er fast nicht überstanden. Da meinte er, dass es da, also selbst jetzt so im hohen Alter, obwohl er auch wieder verheiratet ist, mit weit über 90, kamen ihm da im Interview noch die Tränen. Und da dachte ich so, oh ja, da merke ich, woher dieses Düstere kommt. Und das finde ich wahnsinnig interessant, wenn man das so nicht nur hört in seiner Musik, sondern auch dann hinterher die Verbindung dazu.
Das ist traurig, dass diese Extremtalente oft erst freigelegt werden, auch in Verbindung mit traumatischen Ereignissen. Ja. Das ist so bitter. Und wiederum die Freude und die Bewunderung, die wir daraus ziehen, letztendlich mit dem Schmerz von jemandem zusammenhängen.
Ja.
Das ist schon bitter. Danke für die Empfehlung. Also Music by John Williams auf Disney+. Ich habe gehört, du hast Achtsam Morden
abgebrochen.
Direkt beendet. Ich habe das Hörbuch angefangen zu hören. Das ist ja eine sehr erfolgreiche Buchreihe. Ich glaube, 5 Bände oder so gibt's. Und Hörbuch fand ich sehr unterhaltsam. Ein Drittel habe ich gehört, einfach nur, weil ich dann Podcasts und so weiter gehört habe. Und ich mochte das eigentlich, wie sehr süffisant und auch unterhaltsam das geschrieben ist, wo ich dann aber auch so dachte, ob Tom Schilling die passende Besetzung dann ist.
Wer spricht denn das Hörbuch?
Tja.
Weißt du nicht? Also kein bekannter
Typ. vielleicht ist er auch bekannt und ich kenne ihn einfach nicht, deswegen.
Weil ich frage deswegen, weil in der Serie sehr prägnant auffällt, dass das Voice-Over überhaupt nicht funktioniert. Das ist für mich einer der größten Punkte. Ich finde, Tom Schilling, der einer der besseren Schauspieler in Deutschland ist, spielt erschreckend schlecht. Und spricht vor allen Dingen erschreckend schlecht.
In 18 Morden geht es um einen Anwalt, der von seinem Beruf mehr oder weniger abgefuckt ist, weil er an seiner Anwaltskanzlei überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient aus seiner Sicht. Und betreut dabei aber hochkriminelle Mandanten. Und gleichzeitig zerbröckelt seine Familie so ein bisschen. Er sollte sich mal Zeit für seine Tochter nehmen. Und alles eskaliert in so einem Moment, wo er mal wieder gerufen wird zu einem Fall, wo er einfach jemanden in Brand gesetzt hat und mit einer Axt erschlägt, während eine Schulklasse das gesehen und gefilmt hat. Und er sich eigentlich geschworen hat, er will Zeit mit seiner Tochter verbringen. Und deswegen beginnt er mit Hilfe der Erkenntnis aus einem Achtsamkeitskurses achtsam zu morden, um dabei zu sich zu finden. Und ich finde, und ich habe jetzt 3 Episoden gesehen, es wird besser, weil diese Figur, wenn Tom Schilling anfängt, sein Selbstbewusstsein zu entdecken und seine Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer, wenn sie einfach seiner Achtsamkeit im Weg stehen, doch irgendwas so sehr leicht Beschwingliches hat. Am Anfang, bei der ersten Folge, war ich auch noch so, der nimmt mir das irgendwie zu ernst und vor allem ist es zu verhuscht. So, das passt irgendwie nicht, weil ich habe dieses Hörbuch im Kopf gehabt, was wirklich so sehr pointiert und sehr unterhaltsam ist und sehr ausgeschmückt auch ist in der Art und Weise der Beschreibungen, dass ich erst so dachte, und jetzt nach 3 Episoden, ich werde es mir morgen zu Ende anschauen, bin ich zumindest so committed, dass ich sage, ich schaue es mir zu Ende an, weil es sind nur 8 Folgen, 30 Minuten und bestimmt kommen da auch weitere Staffeln, weil es eben mehrere Bücher gibt, aber Tom Schilling sieht man selten so unmarkant, sagen wir es mal so. Mhm. Ich habe den irgendwie immer so einen markanteren Parts in Erinnerung.
Ja, er kommt normalerweise meiner Ansicht nach natürlicher rüber. Hier wurden ihm aber auch ganz viele unnatürliche Dialoge in den Mund gelegt. Ich finde, die Gespräche zwischen den Charakteren sind also nicht nur völlig unglaubwürdig, sie sind auch, man merkt, wie die geschrieben sind und sie sind scheiße geschrieben. Das ist auch wieder typisch deutsche Schreibe. Es tut mir leid, dass ich das wieder sage, aber es ist so, bei Schock mir zum Beispiel auch aufgefallen, als ich den gesehen habe, dass es fast schon undeutsch wirkt, wie die Figuren sich miteinander unterhalten, wie natürlich sie ins Gespräch kommen und wie auch der Plot sich entwickelt und nicht an den typischen Checkmarks entlang hangelt. Schönes Beispiel ist zum Beispiel Tom Schilling mit seiner Frau. Da wird am Anfang etabliert, die sind sich nicht mehr ganz so grün, aber sie probieren es dann, ne, durch seinen Achtsamkeitskurs kommen sie dann langsam wieder auf Spur. Und dann hat er ein Wochenende mit der Kleinen und zur Begrüßung stehen die beiden dann voneinander und reden dann auch so, als wären sie Jahre getrennt, hätten sich ewig nicht gesehen und es gibt dann auch keinen Kuss für Hallo und auf Wiedersehen. Also es gibt da keine Chemie zwischen denen und auch als Tom Schilling auf seinen Achtsamkeitstrainer trifft, da werden sich dann die lockeren, flockigen Sprüche um den Kopf gehauen, ne? So, also werden sie mir jetzt noch sagen, dass sie keinen Sex wollen, dann sind sie ja wie meine Frau. Ich dachte so, boah, ist das mies, das ist so scheiße geschrieben.
Sie streichen zum Buch echt eine Menge zusammen, weil am Anfang diese Distanz zur Frau wird auch sehr beschrieben und warum er, glaube ich, ja auch, sie getrennt wohnen eine Zeit lang.
Ja.
Und da streichen sie es halt zusammen, um nachher auf diese Handlung dann drauf zu trimmen. Ich finde halt, Tom Schilling ist kein Anwaltstyp. Der ist schon immer so ein Denker, ne? Wenn du so Oh Boy oder so Sachen siehst oder auch in Werk ohne Autor und solche Sachen siehst, der ist immer so auch ein Denker. Der hat immer was Verletzliches und was Kluges. Der ist halt nicht so ein Anwalt, ne? Der wirkt sonst in seinen Rollen nicht so moralisch unorientiert, wie es eben ein Anwalt sein muss, wenn er diese Rollen hier übernimmt oder diese Aufgaben übernimmt. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer, sodass ich hoffe, dass ich ihn als Mörder einfach mehr mag als Anwalt und dann das bei mir zündet. Aber ich gucke es mir morgen bis zum Ende an. Ja, ich sag mal so, würde Netflix am laufenden Band deutsche Formate dieser Qualität produzieren, wäre ich auf jeden Fall zufriedener.
Echt? Ich fand das einfach auch, also es war ja nicht mal Qualität, es sieht halt auch noch scheiße aus, also es sieht aus, als hätte der Innenausstatter von Lidl sich daran gesetzt und sowohl die Kostüme als auch die
Ich frag mich, ob das irgendwie so eine Art deutsches Trademark wird, weil diese Where is Wanda, diese Serie auf Apple TV Plus.
Oh, die ist krass kacke. Oh, die haben wir auch angefangen, die ist unterirdisch as fuck.
Weil du gerade von Look redest, die sieht aber auch so aus. Und irgendwie wird die, glaube ich, aber international recht viel geguckt.
Ja, aber das kann ja nur Autounfall gucken sein. Das kann ja nur so sein, wo die im Ausland sagen, guck mal, was die Deutschen aber machen.
Du weißt, worauf ich hinaus will. Ist das Hilfe. So eine Art deutscher Stil, den wir international etablieren? So sehen deutsche Serien aus?
Ich weiß frage es mich. Nicht.
Keine Wenn Ahnung. Apple gibt es einen Auftrag, es funktioniert international und auch, ich glaube, Achtsam Morden funktioniert nicht schlecht international. Ist das jetzt unser Look and Feel? Ich weiß es nicht.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass Location Scouting bei den meisten deutschen Sachen so aussieht, dass einer sagt so, oh, ich da in dem Gebäude war ich vorgestern mal, da könnten wir drehen, da kriege ich die Schlüssel vom Hausmeister, lass es mal machen. Es gibt hier so eine Einstellung, da ist er, glaube ich, in so einem Gericht tatsächlich oder im Justizministerium, keine Ahnung. das ist eine schöne Einstellung. Alles andere ist halt wirklich, also die Locations auch und wie es gefilmt ist, es ist schrecklich. Und die Darsteller sind wirklich durch die Bank weg nicht so dolle. Also das funktioniert gar nicht. Aber es ist immer noch besser als, wo ist Wanda? Oder wie hieß der? Wie das mit?
Habe ich nicht geguckt, diese mit Axel Stein, diese Nummer. Aber ich habe nur gesehen, dass die anscheinend international recht gut ankommt.
Also die erste Folge haben wir jetzt gestern bis zum Ende durchgehalten. Da nur ein bisschen gespult bei Wo ist Wanda oder wie das hieß, habe ich nach 10 Minuten aufgegeben. Das war nicht zu machen. Aber
weißt du, was mich übrigens nicht gekriegt hat, wo ich irgendwie nach 15 Minuten raus war? Ich weiß nicht, ob du es zu Ende geschaut hast. Diese Will and Harper-Doku mit Will Ferrell und dem Freund, der dann trans ist.
Ja,
hast
nicht,
du das jemals gesehen?
Nee, habe ich nicht weitergeguckt.
Also irgendwie nach 10, 15 Minuten war ich so, ist ja uninteressant. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber es ist einfach keine spannende Geschichte. Also irgendwie hat es nicht gefruchtet. Was haben wir noch? David, ich habe mal Concrete Utopia. Erinnerst du dich noch an den Film? Der ist jetzt nämlich auf Blu-ray und DVD raus seit gut 2 Wochen inzwischen.
Ja,
und ich kann dir sagen, ja, der ist nicht schlecht in der Tat. Ja, 130 Minuten Dystopie in Seoul angesiedelt in Südkorea. Nach einem Erdbeben ist im Grunde anscheinend entweder mindestens ganz Südkorea, aber wahrscheinlich die ganze Welt verwüstet. Und es steht noch ein großes Gebäude. Und dann wird quasi so ein bisschen wie Snowpiercer oder der Schacht die Idee aufgemacht von denjenigen, die dort leben. Die dürfen in diesen Wohnungen bleiben und alle anderen müssen sehen, wie sie zur Rande kommen und wie dann eben gesellschaftliche Gruppierungen entstehen und wie Machtgefälle entstehen und wie innerhalb dieser Gruppierungen auch nochmal Hierarchien entstehen. Ich finde es ganz schön zu sehen, dass man hier sehr konsequent so eine Dystopie aufmacht, in der man sich denkt, ah ja, so könnte es wahrscheinlich laufen. Und hier geht es um Machtergreifung, Machtübernahme, ein bisschen wenig Charaktertiefe, wie ich finde, aber ein Film, der für 18 Millionen Dollar Budget nur richtig gut aussieht. Bei uns, glaube ich, gar nicht im Kino lief und jetzt auch nur auf DVD und Blu-ray rauskommt. Und deswegen eine kleine Empfehlung, Concrete Utopia, so ein apokalyptisches Gedankenspiel rund um ein Hochhaus, das ein gigantisches, wahrscheinlich weltweites Erdbeben überlebt. Und die Frage, was passiert mit allen, die da noch ringsherum lungern, bis hin zu Punkten, in denen man anfängt, andere Menschen als Kakerlaken zu bezeichnen. Ne? So ganz klassisches Motiv der Abwertung und Ausgrenzung, um dann zu legitimieren, dass man denen auch die Menschenrechte nach und nach entzieht und sie dann eben auch ganz anders behandeln kann. Concrete Utopia. Kleiner Film, aber wer asiatisches Kino mag, sollte den vielleicht mal im Hinterkopf behalten. David!
Ich wollte euch mal ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollte ich eine kurze Vorschau, Schrägstrich, mal so ein bisschen einen Überblick geben über die Sachen, die jetzt, es gibt ja so ein paar Leute, die wie wir auch so ein bisschen Ausschau halten nach den Filmen, die jetzt dann auch für die Award-Season relevant werden. Oder weil sie sagen, oh, ich will dieses Jahr so ein paar der besten Filme noch geguckt haben. Dafür möchte ich kurz darauf hinweisen, was das sein könnte. Weil es natürlich schon jetzt so langsam geht's drauf zu, auf die ersten Preisverleihungen, die großen Preisverleihungen. Es gab ja auch schon einige. Ne, Toronto wurde schon verliehen, Venedig, Cannes schon relativ früh.
Aber dann kommen ja irgendwann so Sachen wie die Golden Globes und
SAG-AFTRA
und hier auch die Writers Guild Awards und die BAFTA
ja,
und natürlich die Oscars am Ende. Oder auch die Critics' Choice Awards. Ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, die Kritik.
Es geht in die Orte.
Ja.
Übrigens, nochmal ganz kurz Anschluss zu vorhin, während wir hier gerade Podcast aufnehmen, kam die Einladung zu Vaiana 2. Aber viel interessanter, der Brutalist, erinnerst du dich, diese Adrian Brody Architektennummer?
Genau, da wollte ich drüber.
Glaube ich, in Venedig lief.
Genau, da wollte ich auch gerade drüber sprechen, denn.
Und hier, Sekunde, wieder Beispiel: Pressevorführung, 20. November, Embargo, Achtung, 13. Januar.
Ja, der startet ja auch am 15. Januar, glaube ich, The Brutalist.
Nee, 30. Januar. Und der große Knaller ist Lauflänge. Weißt du, Lauflänge?
4 Stunden, ja. 3 Stunden 55.
3,55, ey.
Es ist extrem, ja. Also, wenn ihr jetzt demnächst mal ein paar Filme sehen möchtet, die zu den großen Oscar-Anwärtern zählen, dann haltet mal Ende November bereits die Augen offen. Denn so die 3 großen Filme, bei denen man wirklich sagen kann, also über die wird definitiv gesprochen bei den Oscars und bei den Golden Globes und so, sind einer, der ist schon gestartet, Anora, über den haben wir hier schon gesprochen. Da wird gerade viel darüber gesprochen, Oscar-Nominierung für den besten Film, es gilt als sicher. Oscar-Nominierung für beste Regie für Sean Baker gilt ebenfalls als sicher. Was noch so ein bisschen unsicher ist, ist so beste Darstellerin. Da muss ich sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, wenn das ins Gespräch käme. Aber also auf jeden Fall in den beiden Hauptkategorien wird man Nora sehen. Den könnt ihr schon seit, ich glaube, Ende Oktober könnt ihr den schon gucken. Und dann kommt Ende dieses Monats noch zwei, die ebenfalls stark in der Diskussion sind. Der eine ist Konklave. Hatte ich über den schon gesprochen, Robert? Ich weiß es nicht.
Der Edward Berger-Film, du hattest den gesehen, da hatte der aber noch ein Embargo.
Ja, das Embargo hat er mittlerweile nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob ich es schon besprochen habe, aber ich glaube, das können wir auch.
Nee, hier noch nicht, hast du noch nicht besprochen. Aber da der am 21. November startet, nehmen wir den schön mit in die nächste Woche.
Dann machen wir es nämlich nächste Woche. Vielleicht hast du ja dann auch noch mal irgendwie eine Möglichkeit gehabt, den zu sehen. Den fand ich saugut. Der hat mir richtig gut gefallen. Edward Berger ist ja der Mann, der im Westen nichts Neues gemacht hat, deutscher Regisseur. Und der zeigt hier, dass er auch in anderen Genres richtig gut funktioniert. Vor allen Dingen die Kamera ist mega gut. Also was die aus dieser Konklave der Namensgebenden rausholen, hier geht es ja darum, dass der Papst stirbt und wenn der dann neu gewählt wird, nennt man das Konklave.
Ja, dazu kommt man zusammen. Alles bevor der weiße Rauch aufsteigt quasi.
Exakt, genau. Und das ist tatsächlich so ein richtiger Thriller. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht erwartet. Ralph Fiennes.
Oh, das ist immer großes, großes Ränkespiel, wenn du auch guckst, welche Päpste zum Beispiel dann Papst wurden, nachdem sie vorher bei der Papstwahl davor als Favoriten ausgeschieden sind und wie kurz nur dann die Päpste, die es dann überraschenderweise wurden, im Amt waren, lassen sich ganz viele immer wieder Spekulationen zu, was hier alles an Ränkespielen, aber auch eventuell an Mord im Hintergrund so stattgefunden haben kann im Laufe dieses Jahr ja sehr alten Amtes. Super spannend, vor allem wenn ich so Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow alleine schon lese, coole Kombination.
Ja, definitiv.
Spielt da überhaupt eine Frau mit?
Isabella Rossellini, genau. Und die
wird als was?
Als Nonne, als Schwester, die da irgendwie auch noch drei Sätze zu sagen hat. Deswegen ist so ein bisschen, auch bei der liest man gerade so, könnte sie sich als zumindest Supporting Actress, wird sie gerade so unter die Top 5 gewählt. Also da merkt man aber eher, wie schwach das Angebot dieses Jahr so ein bisschen ist bei den Supporting Actresses. Da wird unter anderem auch ganz oben genannt Zoe Saldana, was ich seltsam finde, weil die in Emilia Perez eigentlich so mit die Hauptrolle hat. Emilia Perez ist der dritte Film, den ich nennen würde, der auch Ende des Monats startet.
Den ihr aber zerfetzt habt letzte Woche.
Übel zerfetzt. Also das ist auch ein absolutes Unterwerk. Also den fand ich krass schlecht. Der startet am 28. November und der ist wie eine Pornoparodie, in der gesungen wird, die aber nie versteht, dass sie eine Parodie ist. Also geht gar nicht.
Aber wenn ich Komödien mag, Pornos mag und Musicals.
Dann kann man da reingehen. Also, ich meine, bei Zoe Saldana, der würde ich ja eigentlich mal endlich einen Preis wünschen. Aber der Film ist halt leider gar nicht gut. So, also wenn man diese drei Filme im Blick hat, dann hat man auf jeden Fall so ein paar Filme schon abgefrühstückt, die definitiv sich wiederfinden werden. The Brutalist, hast du gerade schon angesprochen, wird definitiv auch eine Rolle spielen. Der startet erst, wie du gerade sagtest, Ende Januar mit Adrian Brody. Finde ich richtig schön, dass man den wieder sieht. Der wird neben Ralph Fiennes gerade so als einer der beiden Favoriten genannt. Wird sogar so ein bisschen über Ralph Fiennes aus Konklave gewertet. 4 Stunden ist eine Hausnummer. Ich glaube, es geht um den Architekten, soll aber, also der hat mega Kritiken bekommen.
Also der reift auch, finde ich, vom Look her wie so ein guter Wein, ne?
Adrian Brody. Ja, ja.
Ganz krass ist das bei Daniel Craig aktuell.
Ja,
siehst du, wenn du den mal siehst, der sieht einfach fantastisch aus.
Genau.
Ist das queer ein Thema dieses Jahr auch oder eher nicht so?
Queer ist ein Thema, definitiv. Jetzt eher nicht so als bester Film. Allerdings, er wird dafür durchaus als Hauptfigur durchgereicht. Könnte sein, dass er dafür eine Nominierung vielleicht bekommt. Allerdings hat das ein bisschen was damit zu tun, wie das laufen wird für Timothy Chalamet. Complete Unknown wird ja noch starten in den USA, zumindest vor der Oscarsaison. Da spielt er Bob Dylan und solche Biopics, das wird ja gerne mal von der Academy auch favorisiert. Und er ist ein Spitzenschauspieler. Coleman Domingo hat in einem Film namens Sing Sing mitgespielt. Ein Knastfilm, der auch ziemlich gut sein soll. Und Paul Mescal wird tatsächlich noch, wurde so präventiv auf irgendwelche Listen gemacht, aber den sehe ich da gar nicht. Deswegen ist Daniel Craig für mich tatsächlich für Gladiator 2.
Ach so.
Und das ist Quatsch. Also das finde.
War der für All of Us Strangers letztes Jahr nominiert? Nee, ne? Der war nur für After Sun davor.
War das nicht, ist einer der großen Aufreger, dass er das für All of Us Strangers fast, ich glaube, waren die nicht beide nicht nominiert? War doch irgendwas ganz Komisches.
Nee, er war, glaube ich, nominiert. Der,
also Andrew Scott. Scott. Nee. Andrew Scott.
Doch, Andrew
ja,
Scott.
Der war nominiert, weil es war, aber es war doch irgendein Aufreger bezüglich All of Us Strangers. Kann sein, weil Paul Mescal nicht nominiert war. Also aktuell sieht es so aus, Adrian Brody für The Brutalist, Ralph Fiennes für Konklave, Timothy Chalamet könnte bei A Complete Unknown auf jeden Fall einen Stich machen, Daniel Craig für Queer, der ja unter anderem noch der neue Film von Luca Guadagnino ist, der dann in einem Jahr zwei sehr steamy Erotik-Thriller herausgebracht. Hast du den Trailer zu Queer schon gesehen?
Nee, immer noch nicht. Ja. Der ist ja auch ist relativ frisch. Du, ich arbeite jetzt auf, Dave. Ich lasse mir
arbeite
Zeit.
Mal
ich
auf, arbeite mal auf. Der spielt Daniel Craig, ich glaube, einen schwulen Autor, der in seiner Lieblingsbar irgendwie einen Typen trifft, in den er sich Hals über Kopf verliebt.
Was ist denn mit Zendaya eigentlich?
Du meinst als beste Hauptdarstellerin?
Ja.
Hört man wenig von. Also gerade so.
War der letztes Jahr, der Tennisfilm war ja dieses Jahr.
Ja, von Zendaya hört man gar nichts. Also,
oder The Substance, was mit Demi Moore und Margot Qualley.
Ich kann ja mal die Liste vorlesen bei den besten Schauspielerinnen. Mikey Madison, sagte ich schon, wird hochgehandelt auf den ersten Platz für Anora.
Für Anora. Ja.
Sehe ich nicht. Viel Gerede ist über Nicole Kidman in Baby Girl.
Baby Girl, so, der wird die Tage...
Nächste Woche wird er gezeigt.
Nächste Woche, guck mal, ne? Nächste Woche.
Da geht es um eine alte Frau, die sich in einen jungen Typen verwandelt, so ein Toyboy, nicht verwandelt, sondern verliebt. Und sie spielt wohl richtig gut. Angelina Jolie hat ja den Preis in, war das Venedig oder Toronto bekommen, für Maria.
Für Maria. Der bei uns jetzt zum Nikolaus quasi, am 5. Dezember, glaube ich, kommt der jetzt auf Netflix direkt raus.
Ach, der kommt bei, also ja, okay, habe ich zum
Beispiel. Ist Streamstart, ist kein Kinostart. Ja, der ist auch erst die Tage verkündet worden.
Ja, hab ich gar nicht gelesen. Und Demi Moore für The Substance sehe ich nicht, muss ich sagen. Es ist mutig, was sie gemacht hat, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie krass geactet hat in dem Film. Und die Hauptdarstellerin von Emilia Perez, das fand ich, wie gesagt, ja alles so schlimm, dass ich da keinen Blick für habe. Deswegen kann ich da nicht zu sagen. Das ist bei den Schauspielern. Und bei den Nebendarstellern, da ist Denzel Washington ganz oben. Denzel Washington für Gladiator 2 liest du ständig in der Presse, sehe ich irgendwie auch. Ja, weiß ich auch nicht. Ansonsten ein Film, den wir hier noch nicht erwähnt haben und der auch sehr stark sein soll. Jesse Eisenberg hat nämlich seinen ersten Film gemacht. A Real Pain heißt der. Und da
sieht der Trailer aber auch richtig gut aus.
Und da wird Kieran Culkin überall durchgereicht. Also da.
Aber ich liebe, also das ist auch in Succession einfach der Hit. Kieran Culkin ist ein Brett.
Genau. Also wenn ihr filmemäßig gut aufgestellt sein wollt und wenn ihr mitreden wollt und bei den besten Listen des Jahres, die wir auch erstellen werden, da werden Filme wie Conclave, Anora, The Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, einer, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, ist Nickel Boys. Amazon wird den rausbringen. Der soll auch mega gut sein. Sing Sing, ist, hatte ich gerade schon erwähnt, A Complete Unknown, A Real Pain, Blitz, das ist dieser Weltkriegsfilm von Steve McQueen mit Saoirse Ronan, der kommt jetzt auch irgendwann auf Apple TV, glaube ich, ne? Irgendwann jetzt Ende des Monats.
Ich recherchiere das kurz, aber ja.
Und das sind so, ja, Blitz, hier steht noch Baby Girl, September 5 sagt mir gar nichts, The Substance, Challengers und The Room Next Door. Der,
also Blitz läuft seit 7. November im Kino.
Ja, genau. Der läuft im Kino, aber kommt dann jetzt auf Apple relativ schnell. Ich hatte jetzt noch keine Lust, ins Kino zu gehen. Es gab auch keine Pressevorführung, deswegen.
22. November.
Ja, also das sind so die Filme, die ihr euch mal notieren könntet. Ich bin jetzt noch sehr gespannt auf Nickel Boys, den ich noch nicht gesehen habe. Ich freue mich super auf The Brutalist, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob 4 Stunden Film nicht 2 zu viel sein könnten. Diesen Sing Sing möchte ich noch sehr gerne sehen. Und ansonsten mal schauen, was noch kommt. Nosferatu könnte noch ein kleiner Geheimtipp sein.
Auf jeden Fall haben wir da noch ein bisschen was, was wir erkunden können. Und ihr habt jetzt auch von David eine kleine Anleitung bekommen. Übrigens, nächste Woche bist du da dabei, serientechnisch. Dune Prophecy. Bist du da interessiert, was das kann?
Wann startet das? Wo?
18. November, also in 5 Tagen hier ab Aufnahme, also nächsten Dienstag.
Ah, ja.
Muss mal gucken, ob man da noch vorher rein. Nee, 5 Tage. Montag, oder? Bin ich blöd? Warte mal. 18. Montag, nächsten Montag, ja.
Bin ich tatsächlich interessiert, ja.
Über die Bene Gesserit können wir mal reinschauen. Da haben wir schon mal ein bisschen was, um wieder in der Welt von Arrakis und Co. hineinzutauchen. Haben wir es für diese Woche?
Haben wir.
Als wäre ich nie weg gewesen, oder? Als wäre ich nie weg gewesen.
Ja, eigentlich kannst du direkt wieder weg.
Ich sitze hier übermüdet, erkältet und trotzdem voll da.
Voll da. Ich hatte auch das Gefühl, lange nicht mehr so ein schönes Gespräch mit dir gehabt zu haben. Ich hoffe, euch ging es genauso. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es sei denn, Robert zeugt noch ein paar Kinder in der Zwischenzeit. Halt dich zurück.
Ey, muss ich aufpassen.
Bei Fabian Sigismund muss man ja immer sagen, Papa Fabian. Ne, also weil Fabian braucht ja eine Frau tatsächlich nur angucken, schwanger. So geht das. Deswegen passt
auf. Dann werde ich meine Frau weg von ihm halten,
nach meinen Erfahrungen. Definitiv, ja.
So, danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.